Texter Air Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan und Tobi.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Klartext HR Deep Dive mit Stefan
und Tobi.
Und heute freuen wir uns sehr, dass wir Marina Sayatz bei uns mit am Mikrofon haben und wir sprechen zum Thema Personal Branding im Employer Branding erfolgreich einsetzen. Hallo liebe Marina, schön, dass du da bist. Stell dich doch unseren HörerInnen gerne selbst mal vor.
Hallo Stefan, hallo Tobias. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Vor allem, weil ich euch auch schon seit längerer Zeit lausche und lese. Von daher eine Ehre, hier zu sein. Ich freue mich sehr. Ich bin die Marina. Ich bin Co-Geschäftsführerin von Schaffensgeist, der Beratung für souveräne Kommunikation. Und was ich gemeinsam mit meinem Businesspartner, mit dem Thomas Herzberger, mache, ist, wir helfen Vorständen dabei, ihre Personal Brand aufzubauen und nach dem Aufbau, also nach der Positionierung natürlich auch erfolgreich sichtbar zu machen. Das dürfte ich jetzt schon seit oder beziehungsweise für über 150 Vorstände machen, seien es CHROs, CEOs, CIOs, wie auch immer, in welchen Bereichen sie auch immer unterwegs sind.
Wunderbar. Und jetzt hast du so ein bisschen tief gestapelt. Du lauscht uns nicht nur, sondern du bist eigentlich von Anfang an Teil der Klartext-HR-Reihe, denn du bist unsere Intro-Stimme und die Outro-Stimme. Und da freue ich mich wirklich sehr. Und für alle, die da immer sich gefragt haben, wer hat diese sympathische Stimme, die das einleitet, jetzt wissen sie es alle da draußen. Schön, dass du da bist, Marina.
Das habe ich ehrlicherweise irgendwann mal vergessen und habe dann in eurem Podcast reingehört. Ich glaube, da hatte ich irgendwie mal 3, 4 Folgen oder so nicht gehört, aufgrund von Urlaubszeit und Co. Und dann höre ich mir eine Folge an und denke mir, Moment.
Die kennst du, ne?
Moment, da war doch was. Und mein Gehirn hat das erstmal überhaupt nicht zusammenbekommen.
Ja.
Moment, die hört sich echt an wie ich.
Das ist sie sogar. Ja, wunderbar. Insofern haben wir auch da schon das Thema Personal Branding im Prinzip mittendrin. Aber damit wir alle so über das Gleiche reden, das ist ja wieder so ein neumodischer englischer Begriff. Magst du mal Personal Branding kurz so definieren? Was ist das genau? Was verstehst du darunter?
Ja, Personal Branding ist die Einflussnahme auf eines der kostbarsten Ressourcen, die wir als Menschen haben, wenn es um unsere Karriere geht. Nämlich auf die Ressource Reputation. Jetzt ist es ja so, jeder von uns hat bereits eine Personal Brand. Jeder von uns hat eine Reputation. Weil in dem Moment, wo wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten oder mit anderen Menschen sprechen, formt sich im Kopf des Gegenübers ein gewisses Bild über uns. Wir werden mit bestimmten Themen in Verbindung gebracht, mit bestimmten Charaktereigenschaften und weiteren Informationen, die da abgespeichert werden über uns. Und jetzt könnte man sagen, lasse das halt so laufen. Wir können nicht komplett beeinflussen, was andere Menschen über uns denken, weil jeder hat natürlich auch sein eigenes Weltbild. Wir können aber durchaus einen Einfluss darauf nehmen und beispielsweise sehr genau überlegen, was wir in unser LinkedIn-Profil schreiben, was ja mittlerweile für viele Menschen der erste digitale Eindruck von uns ist. Wir können uns überlegen, wie wir uns kleiden, wenn wir auf ein bestimmtes Event gehen, was uns sehr wichtig ist und wir dort vielleicht eine Keynote halten. Wir können uns weiterbilden beim Thema Körpersprache, Gestik, Mimik, um diese eben auch nochmal genauer einzusetzen und dafür zu sorgen, dass beispielsweise die Menschen sich um uns herum wohlfühlen. Also es gibt sehr viele verschiedene Wege, mit denen wir Einfluss nehmen können auf unsere Reputation. Und nichts anderes ist Personal Branding als eben diese Einflussnahme sowohl im digitalen Raum als auch im analogen Raum.
Marina, es ist ja ein Thema, das jetzt über die Zeit gewachsen ist. Wenn du mal so eine zeitliche Einordnung machen müsstest. Also ich denke, es ist schon ein Thema, was, Amerika ist uns ja meistens ein Stück voraus und ist dann immer hier rüber geschwappt. Wie siehst du das so in den letzten Jahren? Hat das Thema an Fahrt aufgenommen? Besteht es eigentlich schon immer? Wie würdest du das bewerten?
Ja, das ist echt eine sehr gute Frage, weil sehr viele verbinden Personal Branding mit Social Media und denken, naja, erst bei Social Media gibt es Personal Branding. Und Personal Branding hat auf jeden Fall sehr viel an Fahrt gewonnen, seit es Social Media gibt, gar keine Frage. Aber Personal Branding, ohne dass der Begriff damals schon so stand, gibt es schon seit Jahrhunderten. Ah, also beispielsweise Menschen, die gesagt haben, hey, ich habe hier was richtig Wertvolles hergestellt. Ich habe vielleicht ein tolles Kleid gestickt und stick da noch meine Initialien rein. Oder Künstler, die natürlich auch ihre Initialien unter das Bild irgendwo in die Ecke gemalt haben. Also das Thema Personal Branding gab es eigentlich schon immer. Und der Begriff an sich ist jetzt so rund 20 Jahre alt, etwas mehr. 1997 hat Todd Peters, Business Guru, einen Artikel veröffentlicht in Fast Company, und da erschien Personal Branding das allererste Mal. Und er hat dazu aufgerufen, dass jeder Mensch sich doch bitte als CEO seiner eigenen Company sehen sollte. Also nicht zu sagen, oh ja, ich bin jetzt hier beim gleichen Arbeitgeber und das mein Leben lang, das hat sich ja verändert, sondern ich werde mein Leben lang wahrscheinlich in vielen verschiedenen Unternehmen arbeiten. Und so sicher, wie das vielleicht einst war mit der vermeintlichen Angestellten-Sein auf lange Sicht, das ist es halt nicht mehr. Das heißt, ich muss mich selber darum kümmern, wie meine Reputation im Markt ist. Ich muss mich natürlich auch darum kümmern, wie mein Skillset ist, das regelmäßig weiterentwickeln und aber auch bei den relevanten Personen sichtbar machen. Und genau. Das ist quasi so ein bisschen der Ursprung gewesen, und ich habe 2015 angefangen, mich mit Personal Branding zu beschäftigen. Damals musste ich noch sehr oft erklären, was das ist. Es gab auch noch sehr, sehr viele kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, komm mal so, Personal Branding, what? Und über jetzt die letzten 3 Jahre musste ich es ehrlicherweise fast kaum noch erklären. Also das hat so eine breite Akzeptanz auch gefunden. Natürlich gibt es immer noch kritische Stimmen, auch zu Recht. Es gibt sehr viel Personal Branding, wo ich auch teilweise echt nicht doch den Kopf schüttel. Aber es hat schon eine sehr breite Akzeptanz gefunden.
Und jetzt ist es aber, wenn man das so hört, nach dem Motto, wenn man sich selbst kleidet, was man von sich gibt, erstmal, ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, sehr ego-bezogen. Ja, es geht immer um die eigene Person. Wie ist denn jetzt dieser Connect hin zum Employer Branding? Also was ist die Verbindung?
Also gerade die C-Levels, die ja unsere Kunden sind, die haben sehr oft das Ziel, mit ihrer Personal Brand auch vor allem auf die Employer Brand einzuzahlen. Weil sie einfach verstanden haben, wir Menschen neigen zur Personifizierung. Und gerade die Vorstände sind natürlich immer ja so die ersten Gesichter des Unternehmens, die man nach außen hin wahrnimmt, die man sieht, die man auch googelt, die dann, ja, for better or for worse, dann auch in einem Manager-Magazin abgebildet werden oder porträtiert werden. Und die haben einfach verstanden, gibt es auch teilweise Studien, die sagen, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber Studien, die sagen, bis zu 58% der Reputation eines Unternehmens hängt vom Vorstand ab. Mhm. Und da weiß man schon relativ schnell, okay, Reputation hat natürlich auch einen sehr großen Einfluss auf die Employer Brand, weil welcher Bewerber möchte für ein Unternehmen arbeiten, was ständig negativ in den Schlagzeilen ist. Und ein Vorstand ist eben jemand, der das transportiert. Genauso auch Stichwort Corporate Influencer, dass die eigenen Mitarbeiter, die eine Personal Brand aufbauen, natürlich auch immer als Ambassadors gesehen werden für das Unternehmen und vor allem als sehr glaubwürdiger Ambassador. Und da ist dann sofort der Link zu dem Employer Branding, weil die Leute auch immer sagen, oder das liest man ja auch in diversen Studien, ja, was ist denn einem Arbeitgeber besonders wichtig? Kommen immer Argumente wie, naja, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. So, wenn man jetzt die Menschen natürlich im Unternehmen nach außen hin stärker zeigt und die über ihre Expertise sprechen, und das auf eine authentische, glaubwürdige Art und Weise, dann färbt das sehr, sehr stark ab.
Jetzt habe ich mal so eine markenspezifische Frage. Jetzt soll ja so eine Arbeitgebermarke eher ja das gesamte Unternehmen beschreiben, also eine Vielzahl von Menschen. Jetzt habe ich aber erlebt, auch bei vielen CEOs, dass natürlich durch dieses Personal Branding erstmal ein Bild entsteht, das sehr, sehr heterogen ist, vielleicht auch bewusst gesetzt sehr divers. Ja, das heißt, der eine Vorstand steht für die einen Themen, die andere Vorständin für die anderen Themen. Wie kann denn jetzt daraus quasi der Übersprung zu einer Arbeitgebermarke, die vielleicht ja auch schon besteht als solches, die definiert ist, wie läuft es denn dann wirklich zusammen? Das ist mir noch nicht so ganz klar und das läuft vermutlich auch nicht immer gleich gut.
Nee, das läuft nicht immer gleich gut. Und natürlich gibt es durchaus auch Vorstände, die sagen, naja, also ich werde hier in dem Laden noch 3 Jahre bleiben, dann möchte ich gehen. Und das soll schon stärker auf meine eigenen Stärken hier das Ganze ausgerichtet sein. Aber das, ehrlicherweise passiert das sehr, sehr selten, weil die Vorstände schon verstehen, dass die einfach Botschafter sind des Unternehmens. Und dementsprechend gilt es auch in der Positionierung immer, eine Verbindung zu schaffen zwischen Personal Brand, aber auch Corporate Brand, / Employer Brand, wenn es darum geht, mit der Personal Brand auch auf die Employer Brand einzuzahlen. Und da gilt es dann, Verbindungen zu schaffen. Also Beispiel, gerade eine Kundin, die seit 12 Jahren im Unternehmen ist, ist Vorständin und hat unter anderem ihre Ausbildung gemacht in dem Unternehmen. Sie brennt total für das Unternehmen, kann sehr glaubwürdig erklären, warum die Kultur besonders ist, warum es da wirklich noch Zusammenhalt gibt, einfach aufgrund auch der Branche, aus der sie kommen. Und sie ist sozusagen als Brand Ambassador sehr, sehr glaubwürdig. Und natürlich nutzt sie dann ihre persönliche Geschichte, um unter anderem auch die Employer Brand nochmal aufzuladen.
Marina, was mir in dem Zusammenhang oder welche Frage ich mir stelle, du hast jetzt gerade so ein klassisches Beispiel beschrieben, ne? Person ist 12 Jahre schon im Unternehmen, ne? Das ist alles glaubwürdig, ne? Die hat eine gewisse Zeit im Unternehmen verbracht und das wirkt für mich authentisch, aber wir hatten ja zu Beginn schon gesagt, ne, es gibt eine gewisse Fluktuation, ne? Also die auch immer größer wird, ne? Wir sind nicht mehr ein ganzes Arbeitsleben bei einem Arbeitgeber. Wie verhält sich das? Ich habe über Jahre lang eine Personal Brand in einem Unternehmen aufgebaut und dann kommt es doch mal zu einem Wechsel oder ich verlasse den Vorstand. Wie kann das funktionieren oder kann das funktionieren und ja, wo liegen die Risiken oder auch die Herausforderungen in dem Zusammenhang?
Also die Risiken sind ganz klar auf der Hand, wenn Sie sich nur die Corporate Brand überstülpen und dann das Unternehmen verlassen, dann ja, quasi 5 Unternehmen hintereinander zu sagen, dass das das beste Unternehmen der Welt ist, ist schwierig. also würde ich zumindest nicht abkaufen, sagen wir es so. Da ist es immer wichtig, einen roten Faden zu spinnen. Also zu überlegen, was sind denn die Werte? Was sind die Eigenschaften, die Persönlichkeiten, die wirklich dieser Person wichtig sind? Anderes Beispiel, eine Vorständin, die auch in einem Unternehmen arbeitet, was sich unter anderem mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und sie ist erst seit einem Jahr dabei. Und allein, wenn man sich anschaut, was sie in ihrer Freizeit macht oder wo sie sich engagiert, merkt man, okay, Nachhaltigkeit ist bei ihr echt ein Riesenthema. Und sie sagt auch von sich, ich bin Überzeugungstäterin. Ich gehe nur zu den Unternehmen, wo ich auch tatsächlich das Gefühl habe, das passt zu meinen persönlichen Werten. Und das erlebe ich tatsächlich bei sehr, sehr vielen Vorständen, dass die sagen, ich möchte durchaus auch für Unternehmen arbeiten, wo ich meine Werte wiedergespiegelt sehe. Oder zum Beispiel ein Vorstand, der zuerst bei einem Personalberater war und dann zu einem Unternehmen geht, die vor allem Sicherheitskräfte vermitteln, wo aber auch sehr viel mit Personal sozusagen des Unternehmens verbunden ist und einfach sagt, hey, es macht mir einfach Spaß zu sehen, wie man solche Unternehmen, die eben wirklich von Menschen abhängen, die sehr, sehr stark auch eben die Ressource Arbeitskraft vermitteln, wie man diese Unternehmen steuern kann. Ne? Auch das ist dann sehr glaubwürdig, auch wenn die Unternehmen auf den ersten Blick vielleicht sehr unterschiedlich sind. Also das gilt es eben wirklich herauszuarbeiten. Und wenn es das gar nicht geben sollte, dann muss man sich eben wirklich überlegen, wie stark man die Persönlichkeit nach außen spielt oder ob man ein bisschen weniger Persönlichkeit hat und ein bisschen mehr einfach die Funktion und die Rolle der Person im Vordergrund steht.
Jetzt muss ich trotzdem mal ein bisschen kritisch nachfragen an der Stelle. Jetzt, du hast von Werten gesprochen und jetzt kann man natürlich über gewisse allgemeine Werte sprechen, wo jeder sagt, naja, da kann ich eigentlich gar nicht Nein sagen. Woran? Aber es sind ja trotz allem Individuen. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, auch hinsichtlich politischer Ansichten, gesellschaftlicher Themen, da gibt's durchaus ja sehr viel Individualität, auch in, sag ich mal, C-Level-Gremien. Nehmen wir nur mal das Thema Gendern beispielsweise, ja, weil das halt sehr, sehr präsent ist. Wie geht man jetzt damit um? Zum Beispiel, das Unternehmen hat sich zur, ja, als Wert gegeben, für Vielfalt einzustehen und möchte das spiegeln und gendert auch. Jetzt hat aber eine Person aus dem C-Level, kann damit gar nichts anfangen und sagt, nö, das gilt nicht für mich und ich als Personal Brand möchte mich auch bewusst darstellen, dass ich das nicht gut heiße, muss ja erlaubt sein, ja, also so ein ganz fiesen Unterton auch mit dabei. Was passiert denn in so einem Fall dann, ja, wo quasi die Personal Brand kollidiert mit dieser Employer Brand?
Also erfahrungsgemäß sind das tatsächlich sehr oft dann Personen, die sagen, nee, Personal Branding ist nichts für mich. Also das ist genauso wie bei Corporate Influencer Programmen. Wenn man da eine Bewerbungsphase startet, dann bewerben sich meistens die Unternehmen, die sich die Mitarbeiter, die sich eh sehr stark mit dem Unternehmen identifizieren. Und das ist bei CEO Branding genauso. Also wenn man dann 4 Vorstände hat in einem Unternehmen, ist es auch nicht immer so, dass alle eine Personal Brand aufbauen wollen, sondern dann gibt es vielleicht einen oder zwei, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Kann diverse Gründe haben, aber vielleicht unter anderem eben auch der Grund, dass die sagen, ich möchte nicht sichtbar sein als Gesicht des Unternehmens. Ich möchte bestimmte Sachen, die hier gang und gäbe sind, wie zum Beispiel Gender, möchte ich nicht mittragen. Und die werden dann meistens auch gar nicht so sichtbar.
Marina, was mich noch interessieren würde, inwieweit kann man oder kann sich ein C-Level-Vorstand denn eigentlich verbiegen? Was meine ich damit? Natürlich hat die Person eigene Werte und auch Vorstellungen, wie sie dargestellt werden möchte, das verstehe ich. Aber es gibt ja durchaus auch Punkte, wo man eher sagt, ich sag mal, aus einer strategischen Perspektive wäre es vielleicht sinnvoll, Inhalte aus so und so darzustellen. Was hältst du da für gesund oder würdest du da komplett von abraten? Sich zu verstellen, in Anführungsstrichen.
Ja, also da muss man unterscheiden. Es gibt ja einmal Verstellen in Anführungszeichen. Das Gendern ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es durchaus Vorstände, die sagen, naja, also privat gender ich nicht. Aber es tut mir jetzt auch nicht weh zu gendern. Und dadurch, dass es dem Unternehmen eben wichtig ist und dass wir das einmal beschlossen haben, dass wir das eben so einheitlich machen, dann mache ich das halt. Das würde ich jetzt noch nicht als Verbiegen beschreiben, sondern als Anpassung. Auf der anderen Seite, wenn die Person sagt, okay, ich privat finde ich Diversity, Gender Diversity total doof und Frauenquote und alles und überhaupt, dann aber LinkedIn-Posts absetzt mit Regenbogenfahnen und mit, keine Ahnung, wo man, das Strive-Magazine taggt und sagt, oh, bestes Magazin für Frauen und so weiter. Naja, das ist dann wirklich verbiegen. Das ist schwierig. Habe ich bisher zumindest wissentlich noch nicht erlebt, weil wir Menschen neigen ja auch dazu, einfach kongruent zu sein und zu sagen, also es tut uns fast schon physisch weh, wenn wir das eine sagen und das andere tun. Und ehrlicherweise die Zeiten, in denen das so super gut möglich ist, sind eigentlich mit Social Media seit ein paar Jahren auch vorbei. Also irgendwo wird man dann vielleicht einen älteren Tweet auspacken oder irgendwas anderes und dann sieht man es sowieso und der Schaden ist riesig. Das heißt, in der Beratung sprechen wir schon mit den Vorständen vor allem auch, was ist denn in der Vergangenheit gelaufen? Was sind die Ansichten? Was ist vielleicht wo passiert? Machen nochmal eine eigene Analyse, dass wir da einfach nicht bestimmte Themen aufgreifen, die man vor 3 Jahren noch komplett entgegengesetzt gesehen hat. Und wenn doch, dann muss man das gut erklären.
Jetzt sind wir ja ein HR-Podcast und haben vermutlich jetzt nicht nur PersonalleiterInnen mit hier auf der anderen Seite, die uns zuhören. Und viele sagen, hey, uns ist jetzt Employer Branding total wichtig. Wir wollen da als Unternehmen gerade was aufbauen. Wie schaffen wir es denn jetzt aus Sicht HR heraus, Vorstand, Geschäftsleitung in Richtung Personal Branding zu bringen, mit dem Ziel eben im Employer Branding zu unterstützen? Was ist da der beste Ansatzpunkt, die beste Vorgehensweise?
Sehr simpel, und ich weiß, es wird manchmal auch ein bisschen kritisiert, aber das gute alte DISC-Modell mit den vier Farben. Mhm. Also zu verstehen, wie tickt denn eigentlich der Vorstand, den ich überzeugen möchte? Ist das ein roter, der auf schnelle Ergebnisse aus ist und schnelle Entscheidungen und machen, machen, machen? Ist es ein blauer Zahlen-, Daten-, Faktenmensch? Da kann ich halt nicht einfach nur sagen, ja komm, wir machen das, sei doch mal hier Überzeugungstäter, sondern da sollte man idealerweise einfach mal Zahlen mitbringen von Peers und sagen, hey, so kann das aussehen, du kannst die Reichweite aufbauen, du kannst das Engagement aufbauen, das ist wahrscheinlich, vielleicht sogar noch Scenario Planning mit Positive Outlook, Negative Outlook, Realistic Outlook, also Zahlen, Daten, Fakten reinbringen, wo es geht, geht ja gerade mit Social Media sehr, sehr gut. Wenn man einen gelben Vorstand hat, der vor allem Spaß am Personal Branding haben möchte, ja, dann einfach mal aufzeigen, welche Aspekte an so einem Aufbau und Personal Branding wirklich einfach spannend sind und interessant sind. Und wenn man einen grünen hat, dann vielleicht eher über die Beziehungsebene kommen. Na, also wirklich verstehen, wie tickt mein Vorstand, und dann eben den richtigen Ansatz finden, aber erfahrungsgemäß, what's in it for me? Das sollte immer klar sein. Also what's in it for me als Person und vor allem auch what's in it for the company? Und da hilft es einfach, ein paar Vergleiche zu machen. Also was ist die Reichweite, die du erreichen kannst als Person, und was ist die Reichweite, die wir mit unserer Company-Page erreichen können, und das einfach mal unter anderem mal aufzuzeigen, wie das im Vergleich aussieht. Allein das kann schon helfen.
Jetzt habe ich eine einstündige Präsentation gehalten vor der Geschäftsführung und habe sie überzeugt. Ja, es war ein langer Kampf, aber ich habe es geschafft. Und am Ende wird die Frage gestellt, aber wie viel Zeit kostet mich das denn eigentlich? Mein Terminkalender ist eh schon voll, und wie soll ich das denn noch machen?
Ja, das, was am meisten Zeit kostet, wenn man jetzt anfängt, Personal Branding vor allem auf LinkedIn zu betreiben, das ist ja so der Kanal, wo sich die Vorstände auch präsentieren. Das, was am meisten Zeit kosten wird, ist das regelmäßige Content erstellen und Community Management. Und 95% der Vorstände im gehobenen Mittelstand, Konzern, 99% machen das nicht selber, sondern haben dann Ghostwriter, also Menschen, die bei uns in der Firma arbeiten und das für einen abnehmen. Und die begleiten die Vorstände dann teilweise über Monate, Jahre hinweg und haben mit denen regelmäßig Redaktionssitzungen, alle 2 Wochen, ungefähr eine halbe Stunde. Und bringen Ideen mit, die Vorstände bringen Ideen mit, meistens ist noch die Kommunikationsabteilung, Kommunikationsverantwortliche drin und sagen, hey, das spielen wir auch gerade, große Kampagne. Und dann gehen die Ghostwriter raus, erstellen Bild, erstellen Text und posten das teilweise auch für die Personen. Community Management ist etwas, wo ich sage, das muss jeder Vorstand auch selber im Blick haben. Klar, man kann unterstützen, weil es gibt dann Kundenaccounts, wo 100, 200 Kommentare kommen. Das kann man irgendwann nicht alles selber abarbeiten. Da kann man so die Basic-Kommentare wie herzlichen Glückwunsch, danke, spannend, wie auch immer, kann man da noch relativ leicht abarbeiten. Aber Insider, wo man dann merkt, oh, okay, die Personen kennen sich, die lassen wir dann durchaus den Vorständen übrig, und die müssen das selber darauf antworten. Das heißt, jetzt rein für das Thema Pflege der Personal Brand auf LinkedIn würde ich sagen, ungefähr 15 Minuten am Tag ist wichtig, und dann eben noch die halbe Stunde alle 2 Wochen für das Redaktionsmeeting. Und was davor natürlich noch folgt, ist die Positionierung. Und da muss ein Vorstand rund 6 Stunden einplanen.
Da muss ich also meine Folie, wenn ich die präsentiere, muss ich noch erweitern um dann die Budgetfrage am Ende des Tages. Weil das, was du jetzt alles hier präsentiert hast, das wird alleine ja schwierig. Also ohne Unterstützung halte ich das jetzt so im ersten Moment nicht für möglich eigentlich, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Nee, also es gibt durchaus Unternehmen, wo innerhalb der Kommunikationsabteilung das Wissen schon liegt. Und die dann sagen, hey, wir starten jetzt bei der Positionierung, da holen sich wirklich die allermeisten Vorstände Hilfe rein. Beim Thema Ghostwriting gibt es durchaus auch Vorstände, die sagen, nee, das machen wir jetzt erst mit unserer Kommunikationsabteilung, aber ehrlicherweise, es gibt in den Kommunikationsabteilungen noch sehr selten dieses Wissen, weil es umfasst nicht nur das Thema, wie positioniere ich eigentlich nicht nur ein Unternehmen, sondern eben den Vorstand, eine Person. Beziehungsweise, klar, ich weiß, wie ich sie vielleicht in den Medien positioniere, aber wie positioniere ich sie auf Social Media? Wie positioniere ich sie vielleicht auch vor der Kamera? Ne? Thema Kamerapräsenz, Körpersprache und Co. Und Ghostwriting auf LinkedIn für eine Person ist halt dann auch nochmal anders als jetzt die Pflege der Company Social Media Kanäle. Und da spielen unter anderem auch solche Sachen mit rein wie steuere ich eigentlich meinen Vorstand? Das ist teilweise für Berater viel einfacher als für die eigenen Mitarbeiter.
Wenn ich das jetzt so höre, Ghostwriter und Kommunikationsabteilung und Großteil wird quasi ausgelagert. Ich habe so ein bisschen ein Störgefühl, wenn wir über Personal Brand sprechen, über Authentizität und dann lagere ich quasi 80% aus und ein paar Kommentare, damit es nicht so auffällt, die kriege ich dann. Wie kann man im Prinzip mit diesem Thema umgehen, wenn jemand kommt, der genau so ein Störgefühl hat und sagt, na gut, ganz ehrlich, dann ist es ja nicht echt, dann ist es ja eigentlich eine Corporate-Maßnahme, ja, dann ist es ja Corporate Communication, wenn es Corporate Communication am Ende ja auch macht und schreibt. Wie siehst du das?
Ganz ehrlich, also bei manchen CEOs ist es auch ehrlicherweise keine echte Personal Brand. Also das ist leider manchmal wirklich so, dass einfach komplett die Arbeit abgenommen wird. Die Vorstände sehen teilweise nicht mal mehr die Texte, die für sie geschrieben werden. Und das finde ich fatal, weil vor allem die eigenen Mitarbeiter, die den Vorstand ja dann schon durchaus mal erleben, merken dann sehr schnell Diskrepanz. Und das ist insbesondere für das Employee-Branding echt nicht gut. Deswegen ist es wichtig, dass ein Ghostwriter viel mehr wie ein, jemand ist, der deine Gedanken nimmt, deine Ideen nimmt und die nur noch hilft zu verpacken. Also natürlich bringt ein guter Ghostwriter auch mal Ideen mit und sagt, hey, hast du übrigens das schon gelesen? Hast du diese Studie gesehen? Was ist deine Stellungnahme? Also eigentlich ist ein guter Ghostwriter wie ein guter Journalist, ein Interviewer, der all die Gedanken, die dann vom Vorstand kommen, nur noch in Text verpackt.
Das klingt eigentlich wie ein perfektes Einsatzgebiet für KI, oder? Nach dem Motto, du sagst, was soll am Ende rauskommen, in welcher Art und Weise, mit welchem Blickwinkel und beim Verpacken helfen. Warum, oder habt ihr anders gefragt, habt ihr mittlerweile schon Erfahrung gemacht, dass KI an der Stelle beim Personal Branding eine große Rolle spielen kann, / wird?
Es spielt jetzt schon eine große Rolle. Also das Problem ist nur, dass man bei vielen komplett KI-generierten Texten auch ansieht, dass sie komplett KI-generiert sind. Aber auch unsere Ghostwriter nutzen KI. Die nutzen es jeden Tag. Deswegen suchen wir mittlerweile nicht nur noch Menschen, die gute Fragen stellen können, die auch journalistisch denken, die gut recherchieren können und gut schreiben können, sondern auch welche, die gut prompten können. Gar keine Frage. Gleichzeitig ist es so, dass man eben auch wissen muss, wo ist die Limitierung. Es gibt keinen Text bisher, der komplett nur von ChatGPT geschrieben wurde. Weil man dann doch ja immer wieder merkt, okay, diese Formulierung nutzt die KI sehr oft, diese Sachen nutzt sie sehr oft. Das heißt, da muss man schon auch gut prompten können im Sinne von, was sind denn eigentlich so die Sprichwörter, die die Person nutzt? Wie drückt sie sich aus? Und wenn man damit die Texte füttert, der KI, kann man schon relativ nah dran kommen. Aber bisher ist es noch nicht so, dass es das komplett ersetzt. Vor allem, weil gutes Ghostwriting viel mehr umfasst als nur das reine Texten. Es umfasst eben auch vor allem das Rauskitzeln von guten Ideen. Und das ist etwas, das kann eine KI aktuell noch nicht. Aber ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Also, dass es auf jeden Fall heute schon sehr stark genutzt wird, ist gar keine Frage.
Jetzt haben wir relativ viel über große Unternehmen gesprochen. Und jetzt, glaube ich, ist das Konzept ja aber auch, vermute ich, gut transformierbar auf kleinere Unternehmen. Die haben in der Regel keine eigenen Kommunikationsabteilungen. Ja, was ist denn da der richtige Ansatzpunkt, um trotzdem ins Doing zu kommen?
Ja, also gerade bei kleineren Unternehmen, wo vielleicht sogar noch der Geschäftsführer der Gründer ist, das ist ganz oft ein Riesenvorteil, wenn man natürlich nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit hat. Ja, man hat das Baby selber aufgebaut und begleitet und man weiß, okay, da hängt schon sehr viel Herz dran wahrscheinlich. Und wie man da anfängt, tatsächlich machen das auch sehr viele über externe Berater, weil eben das Wissen intern nicht da ist. Man kann aber auch durchaus einfach mal im Unternehmen sich umschauen. Ich meine, das Thema Reverse Mentoring gibt's ja jetzt auch schon seit längerem, dass die Führungskräfte sagen, Mensch, ich brauche jetzt mal vielleicht von jemand Jüngerem aus meinem Team, der einfach viel nativer ist in Social Media, wenn man ein bisschen wissen, wie funktioniert das denn? Na, es wird immer noch viel zu selten genutzt, obwohl das so ein Riesenvorteil ist, wenn da ein bisschen mehr Wissenstransfer zwischen den Generationen stattfindet. Also da kann man auch anfangen und zunächst sagen, hey, wer ist denn hier ein Mitarbeiter von mir, der auf LinkedIn schon total aktiv ist? So, setz dich doch mal mit dem zusammen, ne? Und frag einfach mal, wie hast du auf LinkedIn gestartet? Was ist da wichtig? Wie würdest du mir jetzt empfehlen zu starten und da vielleicht ein, zwei kleinere Tests zu fahren? Vielleicht erstmal schauen, wie sollte ich mein Profil updaten, sodass das schon mal nicht ganz so verstaubt ist. Wie kann ich hier aus meinem LinkedIn-Profil mal die Spinnenweben zumindest mal entfernen? Und dann vielleicht erstmal anfangen, nur zu kommentieren, um erstmal ein Gefühl zu bekommen für die Plattform.
Jetzt hast du gerade von jüngeren und Social Media affinen Menschen gesprochen. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, sind denn jüngere Menschen tendenziell oder überhaupt Branding affiner? Weil wenn man jetzt mal so ein bisschen, ich weiß, ich bin jetzt sehr in den Klischees drin, ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich habe so eine Firmengründerin, die das schon ganz, ganz lange macht, die hat ja schon immer auf ihre Reputation geachtet, ja, die weiß das, die muss es ja eigentlich nur noch transformieren auf Social Media. Und ich formuliere die Frage trotzdem nochmal, gibt es beim Thema Branding-Affinität aus eurer Erfahrung einen Unterschied zwischen Generationen? Merkt man da was?
Genau, also sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil nur wenn man sich mit technisch mit LinkedIn auskennt, heißt das noch lange nicht, dass man sich mit Branding auskennt. Deswegen, man kann sich Wissens-Know-how beim Thema LinkedIn natürlich relativ gut aneignen, ja, vorwiegend von der jüngeren Generation, das auf jeden Fall. Beim Thema Branding bin ich bei dir. Da muss man eher schauen, wer wirklich sich damit beschäftigt und wer wirklich Ahnung hat. Und das ist aus meiner Sicht keine Frage des Alters, sondern es ist eher eine Frage von, wie wichtig das Menschen nehmen. Es ist vor allem auch eine Einstellungssache. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, ja, natürlich ist Personal Branding wichtig und das habe ich ja schon immer gemacht, mit früher eben analog. Und mit anderen, die sehr, sehr viele Vorbehalte haben und sagen, nee, geh mir weg damit, weil sie einfach sehr viele Fehlannahmen haben und denken, sie müssten sich jetzt verbiegen oder es geht um reine Selbstdarstellung oder es ist ja alles nur eine Ego-Show und so weiter. Also sehr gut, dass du das nochmal unterscheidest. Da muss man schon genau schauen, wessen Rat man sich da einholt.
Marina, ich habe mir dann jetzt über mehrere Jahre hinweg in einem Unternehmen eine gewisse Personal Brand bzw. Reputation aufgebaut, die sehr eng verzahnt ist mit der Corporate Brand. Und jetzt kommt es dazu, dass ich das Unternehmen verlasse, warum auch immer. Damit geht ja dem Unternehmen auch ein gewisser Wert verloren. Und das Unternehmen hat im Zweifel sogar viel investiert, diese Brand auch aufzubauen. Was sind so Punkte, worauf man achten muss? Ne? Also ich spiele so ein bisschen darauf ein, inwieweit hat das Unternehmen dann auch einen Anspruch auf diesen, ich nenne es jetzt mal zum Beispiel LinkedIn-Account.
Ja, sehr gute Frage. Die hattest du vorhin schon einmal so ansatzweise gestellt und dann war da, glaube ich, noch eine andere Frage und dann bin ich abgebogen, da habe ich es vergessen. Deswegen vielen Dank, dass du sie nochmal hier aus Tapir bringst. Das ist sehr wichtig. Also auch da gibt es Unterschiede. Wenn es eine CEO-Brand ist, die, ja, sage ich mal, mehr so Corporate-Brand-Charakter hat und eigentlich nur die verlängerte Werkbank der Unternehmenskommunikation, dann kann das schon durchaus sein, dass dann später, wenn unter anderem über Abfindung verhandelt wird, dass da auch rein verhandelt wird, dass das Unternehmen sagt, ja, tut mir leid, aber dein LinkedIn-Account haben wir ja eh immer geführt. Deswegen den behalten wir jetzt mal ein. Das hat man unter anderem auch gesehen bei Dieter Zetscher, als er damals bei Daimler gegangen ist. Also auf einmal waren da nur noch 3 Follower auf dem Account, aber nichts mehr. Vielleicht hat das auch mehr mit Ruhestand zu tun, ne? Also das weiß man halt jetzt nicht. Ich schätze ihn schon als eine sehr authentische Personal Brand ein. Aber es gibt schon durchaus Accounts, wo die Vorstände gehen, Unternehmen wechseln und dann passiert erstmal nichts mit ihrem LinkedIn-Account. Und das finde ich tatsächlich schwierig. Weil dann merkt man ja schon, oh, okay, da war die Person irgendwie selber nicht so richtig hinterher, sondern das wurde größtenteils eher für sie gemacht. Und für die Unternehmen bedeutet es ehrlicherweise vor allem, klar, Wert geht verloren in Anführungszeichen, weil man ja diese Personal Brand natürlich auch aufgebaut hat, sich drum gekümmert hat. Aber auf der anderen Seite, es kommt ja jemand Neues. Und dann gilt es eben, diese neue Person zu positionieren, da wieder diese kluge Verzahnung zu finden zwischen Unternehmen und Person. Und ja, das wird am Anfang sich einruckeln müssen. Da muss man wieder so ein bisschen, Anführungszeichen, von vorne anfangen. Aber wenn man das gut macht, sehe ich das ehrlicherweise gar nicht als großartigen Wertverlust, sondern das muss eben einfach gut begleitet werden und das neue Gesicht des Unternehmens idealerweise auch gut positioniert werden, mit in enger Verbindung auch mit der Corporate Brand.
Jetzt hast du das am Anfang angesprochen und das arbeitet die ganze Zeit in mir. Jetzt stelle ich die Frage dann doch nochmal. Du hast gesagt, jeder hat eine Personal Brand. Jetzt kann man natürlich da ein bisschen drüber diskutieren, ob es eine Brand ist oder ob es eine Reputation ist. Was ist jetzt der Unterschied? Ein Branding, eine Marke ist ja outstanding, unterscheidet sich ja komplett von anderen. Wenn ich heute bei den Automobilmarken, den deutschen Premiummarken, die Claims nehme, dann kriegen die alle hin. Ja, da weiß ich, welches Unternehmen steht wofür. Beim Thema Employer Branding wird schon schwierig, wenn ich die gleichen Automobilfirmen, ich habe das in einem Vortrag von mir immer mit drin, wenn ich das da mal transportiere und versuche jetzt die Employer Brand dieser Unternehmen, dann kennt die kein Mensch. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, jetzt bin ich ja auch relativ weit in der Szene drin, auch was Corporate Influencer angeht. Ich könnte dir keine Personal Brand, wenn ich sie dann sagen müsste, wie ist denn von CEO so und so oder CFO so und so, wie ist denn die Personal Brand, was ist da drin? Es wird mir echt schwer fallen, um dann zu sagen, ja, das ist so eine Brand, dass ich die beschreiben kann. Wird es damit hinfällig, nur weil ich es nicht hinkriege, oder ist es eine Spezialdisziplin oder hat es trotzdem seinen Mehrwert? Da möchte ich noch mal ein bisschen so challengen gern.
Ja, sehr gerne. Es liegt natürlich auch daran immer, wie die Leute sich positionieren wollen. Es gibt immer noch sehr viele Vorstände, die sehr, sehr vorsichtig sind, was ich auch verstehen kann, weil die sind halt einfach sehr exponiert, die haben keinen Welpenschutz. Das heißt, nicht jeder wird so laut Personal Branding machen wie eine Tina Müller oder eine Dr. Sigrid Evelyn Nikuta, die immer nur rot trägt und allein schon dadurch Signalfarbe natürlich einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Dementsprechend ja, ist es natürlich nicht immer so laut, in Anführungszeichen. Aber Personal Brand hat auf jeden Fall jeder. Vielleicht nochmal Unterscheidung zwischen Personal Brand und Reputation. Reputation ist das, was quasi rauskommt. Das ist das, was in den Köpfen der Menschen existiert, wenn du wirkst. Und du wirkst ja immer. Und dieses Wirken und wie du wirkst, das nennt sich dann Personal Branding. Das heißt, es ist nicht unbedingt, Personal Branding ist nicht unbedingt immer ein ausgeklügeltes, ich überlege mir jetzt, wie meine Positionierung ist, sondern Personal Branding ist ganz oft schon die Art und Weise, wie du mit Menschen sprichst, wie du mit ihnen in Interaktion trittst, ob du zuverlässig bist, ob du auf Nachrichten auch antwortest oder sie einfach liegen lässt. Also das alles zählt unter anderem schon zu Personal Branding. Und die Reputation ist dann das Ergebnis, was dabei sozusagen rauskommt. Und die Tatsache, dass du bei vielen, vielen Vorständen gar nicht richtig sagen kannst, für was die stehen, ja, ist eben wirklich dem geschuldet, dass es auch viele gibt, die sagen, nee, ich möchte jetzt nicht unbedingt mich auf einen Claim reduzieren lassen oder ich möchte nicht unbedingt besonders laut auftreten, weil ich eben doch ja noch Ambassador des Unternehmens bin. Das heißt, ich will nicht so stark in den Vordergrund, ich möchte sichtbar sein, ich möchte die Sichtbarkeit fürs Unternehmen nutzen, aber bitte nicht zu laut, das Unternehmen sollte doch noch im Vordergrund stehen.
Könnte auch so ein bisschen damit zu tun haben, vielleicht wenn man eine AG ist, hat man natürlich immer auch so das Thema Aktienkurs im Hinterkopf, ja. Also wenn ich da jetzt irgendwas ganz Provokatives nehme, das kann ja Auswirkungen haben, auch haftungsrechtlich plötzlich. Könnte jetzt auch so ein Grund sein, warum man vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also gerade am Anfang, wenn man zusammenarbeitet, geht es auch sehr stark um die Themen beispielsweise Persönlichkeit versus Privat. Ja, also Vorstände sind da unisono einig, nee, ich möchte nichts Privates zeigen. Das Hoch der Gefühle ist vielleicht einmal im Jahr, dass ich mich im ugly Christmas Sweater mal zeige. so, ne? Und alles gut. Der Klassiker, absolut. Oder ja, vielleicht mal im Sommer von meinem Wanderurlaub ein Foto poste, ja. Aber den allermeisten ist ihre Privatsphäre sehr, sehr, sehr wichtig. Unter anderem eben auch wegen diesem Thema. Die wollen sich nicht angreifbar machen, die wollen natürlich auch ihre Familien schützen und da einfach zusehen, dass auch das Unternehmen keinen Schaden davon nimmt, wenn die da vielleicht mal ein bisschen ja zu privat werden oder irgendetwas besprechen, was jetzt nicht komplett mit dem Unternehmen einhergeht.
Wenn sich jetzt unsere HörerInnen weiter zu dem Thema informieren wollen, ich habe mir sagen lassen, es gibt eine ganze Reihe spannender Bücher. Vielleicht magst du eines mal nennen, das dir etwas näher liegt als andere.
Ja, vielen Dank für die wunderbare Steilvorlage, Stefan.
Ja, ganz unabsichtlich jetzt.
Also, es gibt tatsächlich zwei. Das eine habe ich selber geschrieben, das nennt sich Digital Personal Branding. Über den Mut, sichtbar zu sein, erschienen im Springer-Gabler-Verlag. Und da geht es vor allem um das Thema Positionierung. Also wie baue ich eigentlich sehr bewusst meine Personal Brand auf? Und wie mache ich sie sichtbar? Wie netzwerke ich? Es geht um das Thema CEO-Branding auch und auch um das Thema Corporate Influencer. Also auf der einen Seite, wie baue ich eine gelungene Personal Brand auf und wie kann ich als Unternehmens Kommunikator beispielsweise oder jemand, der im HR im Unternehmen arbeitet, sowas auch nutzen im Unternehmen, um die Employer Brand zu stärken. Und das zweite Buch ist von meinem Co-Founder von Thomas Herzberger, Branding mit LinkedIn. Das ist nochmal stärker ausgerichtet auf das Thema Personal Branding, spezifisch auf LinkedIn.
Wunderbar. Ich denke, jetzt haben wir eine ganze Reihe Inspirationen bekommen. Wir sagen ganz herzlichen Dank, liebe Marina, dass du da warst und du wirst dich im Abspann dann auch wieder hören danach quasi, wenn wir rausgehen. Es war toll und ich denke, dass unsere Mitglieder im Persoblogger Club auf jeden Fall davon profitieren, Tobi, oder?
Absolut, das würde ich zu 100% unterstreichen.
Vielen, vielen Dank.
Das war eine weitere Folge Klartext HR Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan und Tobi.